Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sarah Zerback. Schönen guten Abend. Russland hat die Ukraine so heftig bombardiert wie seit Monaten nicht mehr. Dabei wurde auch ein Kinderkrankenhaus in der Hauptstadt Kiew getroffen. Die Zahl der Opfer musste über den Tag immer wieder nach oben korrigiert werden. Dazu bekommen wir gleich aktuelle Informationen von unserer Korrespondentin vor Ort. Frankreich ist bei der Wahl doch nicht so stark nach rechts gerückt wie erwartet. Doch ohne klare Mehrheitsverhältnisse wird es jetzt ziemlich kompliziert, eine Regierung zu bilden. Dazu gleich mehr. Und das Deutschland-Ticket wird wahrscheinlich teurer ab Januar. Und im Anschluss geht es dann in der Sendung Hintergrund hier im Deutschlandfunk um die Frage, ob der Mindestlohn auch die Ausbeutung von osteuropäischen Erntehelfern in Deutschland beendet. Es sind die schwersten russischen Angriffe auf die Ukraine seit langem und das nur wenige Stunden vor dem NATO-Gipfel, bei dem es um die Ukraine gehen wird. Am helllichten Tag und nicht wie oft zuvor mitten in der Nacht. Ukrainische Behörden haben Angriffe mit mehr als 40 Raketen gemeldet. Andrea Beer ist uns aus Kiew zugeschaltet. Was ist denn über die Schäden und vor allem die Opfer bekannt?
Also bisher muss man sagen, dass mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen sind. Weit mehr als 130 vermutlich sind verletzt worden. Die meisten Toten und Verletzten hat es in Kryvyi Rih gegeben, die Geburtsstadt von Präsident Volodymyr Zelensky, und hier in Kiew. Es sind immer noch Menschen verschüttet, es werden Menschen vermisst, es wird noch immer gesucht. Das heißt, leider werden es vermutlich noch mehr werden.
Getroffen wurde auch eine Kinderklinik mitten in der Hauptstadt. Gibt es denn Hinweise darauf, dass das ein gezielter Angriff war?
Also das kann ich jetzt so natürlich nicht beantworten. Allerdings war ich heute den Tag über dort an diesem getroffenen Kinderkrankenhaus und man sieht einfach, dass es nicht, wie von Russland behauptet, sage ich jetzt mal, einfach ein Ergebnis der ukrainischen Luftabwehr bzw. Flugabwehr ist, die natürlich auch angreifende russische Raketen abschießt und Trümmer, herunterfallende Trümmer können Menschen töten, verletzen oder Gebäude zerstören. Allerdings, wenn eine Rakete wirklich einschlägt, dann ist das eine ganz anderes Szenario. Man hat gesehen, das Hauptgebäude, schwarze Fenster, es hat geraucht, es waren überall Trümmer. Auch wurde getroffen die Dialyseabteilung, die Kinderonkologie, die Intensivstation. Dann das Herzzentrum war kaputt und ich hatte Gelegenheit, mit einer Schwester zu sprechen, die hat mich mit runtergenommen in den Keller. Dort saßen diese völlig verstörten Eltern mit ihren Kindern, denn es war immer wieder Luftalarm. Also man sieht einfach am Zeichen der Zerstörung, auch als Laie, dass das ein Raketeneinschlag war.
International wurden diese Angriffe scharf verurteilt. Es gab bereits Unterstützungsangebote, unter anderem auch vom deutschen Bundesgesundheitsminister für die verletzten Kinder. Wie reagiert denn der ukrainische Präsident Zelensky?
Natürlich schockiert, natürlich entsetzt. Und man muss sich ja klar machen, Russland wird von Russland aus wird jeden Tag die Ukraine mit Raketen, mit Drohnen, mit Artillerie, je nachdem, wo die Menschen sind, angegriffen. Und ich rede jetzt im Moment nicht von der Lage an der Front. Und er wird unter hundertprozentiger Garantie auch auf dem NATO-Treffen in Washington nochmal die Flugabwehr ansprechen. Denn schauen wir uns das doch mal an. Diese enormen Explosionen heute und die Schäden hier in Kiew. Es hat also wirklich laut gekracht heute Morgen. Aber in Kryvyi Rih oder in Dnipro oder im Osten, in Kramatorsk, in Slowjansk, in Pokrovsk. Auch in Pokrovsk sind drei Menschen ums Leben gekommen. Das heißt, daran sieht man auch mal wieder, die Flugabwehr reicht einfach nicht. Es waren 38 Raketen nach offiziellen Angaben, die abgeschossen wurden. Unterschiedliche, was die Sache schwierig macht, aus unterschiedlichen Richtungen auch wieder, was die Sache auch schwierig macht. Acht haben ihr Ziel leider erreicht und die Zerstörung, die allein acht Raketen anrichten, die ist wirklich immer immens.
Über die massiven Raketenangriffe auf die Ukraine, unter anderem auf ein Kinderkrankenhaus in Kiew, war das live unsere Korrespondentin Andrea Beer. Besten Dank dafür. Ein Rechtsruck in Frankreich verhindern. Dieses Kalkül des französischen Präsidenten zumindest scheint aufgegangen zu sein. Zuerst. Der Rassemblement National landet auf Platz 3 und hat keine Mehrheit. Alle anderen Parteien und Parteibündnisse aber auch nicht. Und so wird es ziemlich kompliziert, eine neue Regierung zu bilden. Zumal Frankreich anders als Deutschland keine Erfahrung mit Koalitionen hat. Anne Reit darüber, wie sich Frankreich nach der Wahl nun neu sortiert.
Wer am Tag nach dieser Wahl auf eine Wortmeldung aus dem Élysée-Palast gehofft hatte, musste sich mit einer schmalen Mitteilung aus dem Büro von Emmanuel Macron begnügen. Der Präsident hat Gabriel Attal gebeten, vorerst Ministerpräsident zu bleiben, um die Stabilität des Landes zu gewährleisten, heißt es da. Die neue Volksfront prangerte diese Übergangslösung an. Sie respektieren nicht den Willen der Wählerinnen und Wähler. Die hatten das linke Bündnis aus Sozialisten, Grünen, Kommunisten und der linkspopulistischen France Insoumise, kurz LFI, mit 182 Sitzen zur stärksten Kraft gemacht. Nun müsse der Präsident das Bündnis mit der Regierungsbildung beauftragen, forderte LFI-Koordinator Manuel Bompard am Nachmittag.
C'est un devoir pour le président de la République d'appeler au gouvernement le nouveau Front populaire pour respecter la parole et le scrutin et le résultat des suffrages des électrices et des électeurs.
Wir müssen zeigen, dass wir regierungsfähig sind, forderte auch der Chef der Sozialisten, Olivier Faure.
Il faut que dans la semaine nous puissions être en mesure de présenter une candidature.
Und kündigte an, noch in dieser Woche eine Person für den Posten des Regierungschefs zu benennen. Die Gespräche laufen offenbar auf Hochtouren. Marine Tondelier, Generalsekretärin der Grünen, skizzierte vorab das gesuchte Profil. Diese Person muss hinter unserem Programm stehen, unser gespaltenes Land und seine Menschen beruhigen, die Volksfront vereint hinter sich wissen und Erfahrung und Sachverstand haben.
Il faut quelqu'un qui ait l'expérience et la compétence.
Für viele innerhalb des Bündnisses bedeutet das auch nicht LFI-Chef und Reizfigur Jean-Luc Mélenchon. Doch das Linksbündnis ist weit von einer absoluten Mehrheit entfernt und wird sein Programm nicht ohne Unterstützung durchsetzen können. Auch das zweitplatzierte Präsidentenlager Ensemble rechnet, ob ein und wenn ja, welches Bündnis möglich wäre. Schließlich habe niemand klar gewonnen, betonte Innenminister Gérald Darmanin und stellte den Führungsanspruch des linken Bündnisses in Frage.
La gauche, comme le Front populaire, non seulement n'a pas gagné les élections, je voudrais quand même le dire et le rappeler, il n'y a pas de majorité pour eux, il y a une majorité pour personne.
Und so ist an diesem Tag nach der Wahl viel in Bewegung, auch wenn nicht klar ist, wer sich bewegen wird. Die Politik der 5. Republik ist auf klare Machtverhältnisse und stabile Mehrheiten ausgerichtet, nicht auf Koalitionsbildung oder Kompromissfindung. Auch wenn viele in dieser Krise eine Chance erkennen, eben das zu lernen. Was gemeinsam geklappt hat, ist durch eine sogenannte republikanische Front eine Mehrheit für den extrem rechten Rassemblement National zu verhindern. Der RN landete auf dem 3. Platz und sieht sich durch eine Allianz der Ehrlosigkeit um seinen Sieg gebracht. Seine Partei werde ihr Engagement verstärken, in der Nationalversammlung, im Land und in der EU, kündigte RN-Chef Jordan Bardella gestern Abend an. Wir schließen uns im Europäischen Parlament einer großen Gruppe an, mit der wir uns gemeinsam gegen die Migrationsflut, gegen eine bestrafende Klimapolitik und die Beschlagnahmung unserer Souveränität stellen. Was Bardella gestern ankündigte, wurde heute bestätigt. Der Rassemblement National schließt sich der neuen rechten Fraktion Patrioten für Europa des Ungarn Viktor Orbán an. Jordan Bardella wird ihr Chef.
Anne Reit berichtete. Nach der ersten Runde der Wahl in Frankreich, da waren viele deutsche Politikerinnen und Politiker zwar nicht überrascht, aber doch geschockt von dem Zuwachs des Rassemblement National. Entsprechend groß ist jetzt das Aufatmen, dass sich Frankreich gegen die Partei von Marine Le Pen entschieden hat. Und gleichzeitig geht aber die Debatte weiter, was der Ausgang der Wahl auch für das deutsch-französische Verhältnis heißen könnte. Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio.
Normalerweise bemüht sich die Bundesregierung zu versichern, dass man Wahlergebnisse in anderen Ländern respektiere, aber nicht kommentiere. Das ist heute anders. Und doch zögert Olaf Scholz einen Moment, als suche er erst nach dem richtigen Ausdruck für die Empfindung, die an diesem Tag fast alle Reaktionen in Berlin prägt.
Ich und die ganze Bundesregierung sind durchaus erleichtert.
Auch im Kanzleramt hatte man sich schon darauf eingestellt, Vertreter des rechtsextremen Front National als neue Ansprechpartner in Paris zu bekommen.
Das ist jetzt abgewandt,
erklärt der Bundeskanzler und fügt dann noch eine höchstpersönliche Referenz an Emmanuel Macron hinzu.
Ich freue mich auch im Hinblick auf das gute persönliche Verhältnis, das ich mit dem französischen Präsidenten habe.
Die Entscheidung Macrons, nach dem Erfolg der Rechtsextremisten bei der Europawahl die Nationalversammlung aufzulösen, war in Berlin zunächst mit Kopfschütteln aufgenommen worden.
Alle haben ja gesagt, er ist verrückt,
erinnert sich der CDU-Außenpolitiker und Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet.
Das Gegenteil ist der Fall. Er hat gesagt, das will ich wissen. Ich will die Franzosen zwingen, wollen sie wirklich die Rechten vorne haben, ja oder nein? Und mit der Strategie war er erfolgreich.
Doch wer jetzt auf Regierungsebene die neuen Partner der Bundesregierung in Paris werden, ist nach diesem Wahlergebnis vollkommen offen. Anke Rehlinger, saarländische Ministerpräsidentin und Bevollmächtigte der Bundesregierung für die deutsch-französischen Kultur- und Bildungsbeziehungen, weist im Deutschlandfunk auf die Unterschiede politischer Systeme und Kulturen hin. Die französische Verfassung sei ganz auf den Präsidenten zugeschnitten, mit Mehrheitsbildungen durch Koalitionsverhandlungen, wie sie in Deutschland üblich sind, gibt es in Frankreich wenig Erfahrung.
Es ist keine ganz geübte Praxis in Frankreich, nach solchen Wahlergebnissen zu sondieren, Mehrheiten zu suchen und anschließend auch zu koalieren. Trotzdem ist es jetzt notwendig, sich genau auf diesen Weg zu machen.
Vizekanzler Robert Habeck stecken die Mühen parteiübergreifender Kompromisssuche nach der langen Haushaltsnacht der Berliner Koalitionsspitzen Ende letzter Woche noch in den Knochen. Und der Grüne bietet den französischen Partnern Rat an.
Wir nutzen die Kontakte, die wir haben, in die verschiedenen Parteien hinein, in diesem Fall tatsächlich die Parteien, um zu unterstützen, um vielleicht die Herausforderungen, die europäisch bewältigt werden müssen, noch einmal zu verdeutlichen.
Zugleich wird in Deutschland nach Lehren aus der Wahl in Frankreich und dem vorerst erfolgreichen Abwehrkampf gegen die Rechtsextremisten gesucht.
Ich glaube, es ist noch mal deutlich geworden, dass man das ganze Land im Blick behalten muss,
sagt die Sozialdemokratin Anke Rehlinger.
Dass man zum einen die urbanen Räume im Blick behalten muss, aber eben auch den ländlichen Raum, dass die Menschen sich nicht abgehängt fühlen, dass sie im Umkehrschluss sich gesehen fühlen mit der Politik.
Und Armin Laschet blickt besonders auf die geschwächte Schwesterpartei der CDU, die französischen Républicains, die in eine innerparteiliche Krise gerieten, nachdem ihr daraufhin gestürzter Vorsitzender Ciotti einen Pakt mit dem rechtsextremen Front National geschlossen hatte.
Ja, na klar, das ist jedenfalls die falsche Strategie, das ist offenkundig.
Sagt Laschet, die Lehre des ehemaligen CDU-Vorsitzenden, auch mit Blick auf die bevorstehenden Wahlkämpfe in Deutschland, lautet:
Man gewinnt es nur, indem man Klartext redet und indem man auch sagt, mit denen auf keinen Fall.
Der Bericht von Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio. Und die Wahl in Frankreich, die beschäftigt uns auch in unserem werktäglichen Podcast Der Tag heute. Moderiert von meiner Kollegin Josephine Schulz und verfügbar seit 17 Uhr in unserer DLF Deutschlandfunk App. In Frankreich hat also die republikanische Front gegen Rechtsaußen gehalten. Wir haben es gerade gehört. In Brüssel aber sortiert sich gerade genau diese Front neu. Ende Juni hatte der ungarische Regierungschef Orbán eine neue ganz rechte Fraktion im Europaparlament angekündigt unter dem Namen Patrioten für Europa. Seit dem Nachmittag ist bekannt, dass auch der französische Rassemblement National beitreten wird und sogar den Chef der Rechtsaußenfraktion stellen wird. Moritz Küpper, darüber, was das für das Kräfteverhältnis in Europa heißen könnte.
Von einem historischen Zusammentreffen sprach Jean-Paul Garot vom französischen Rassemblement National.
Pour cette réunion, je dirais historique, puisque en effet
man habe zusammen eine Fraktion gebildet, die die souveränen Kräfte repräsentiere. Patrioten für Europa, so nennt sich die neue Fraktion, für die Garot in Vertretung von Parteichef Jordan Bardella sprach. Bardella, der am Tag nach der Parlamentswahl in Frankreich in Brüssel nicht vor Ort war, soll Fraktionschef werden.
We are all together 84 MEPs.
84 Abgeordnete aus 12 Ländern, die drittgrößte Fraktion im Europäischen Parlament, so Kinga Gahl von Orbáns Fidesz-Partei aus Ungarn. Damit sind die Anforderungen an eine Fraktion im EP erfüllt. Man sei gegen politische Absprachen, die einzig den Status quo absichern sollen, so Gahl weiter, die zur ersten Vizepräsidentin gewählt wurde.
We are strongly against political pacts that only aim at preserving the state.
Ein patriotisches Manifest des Bündnisses beinhaltet die bekannten Positionen. Neben der Ablehnung des Green Deal und keine Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine sowie dem Rückbau der Integration in der EU bedeutet dies laut Gahl vor allem Abschottung der Außengrenzen gegen illegale Migration und für ein starkes, wettbewerbsfähiges Europa.
Wir strive for the strongest protection of Europe's external borders. We'll firmly say no to illegal migration. And we'll work for a strong and competitive euro.
Ich glaube, das tut Europa gut.
So Harald Wilimski, neuer stellvertretender Fraktionschef von der FPÖ aus Österreich. Neben der FPÖ, Orbáns Fidesz, der ANO-Partei aus Tschechien sowie dem RN aus Frankreich sind auch die Lega von Italiens Vizeministerpräsident Matteo Salvini und die radikal rechte Partei des Niederländers Geert Wilders, die bei den letzten Parlamentswahlen die meisten Stimmen erhielt und in den Niederlanden an der Regierung beteiligt ist, dabei. Ebenfalls die rechtspopulistische dänische Volkspartei, Belgiens radikalrechter Vlaams Belang sowie die 2019 gegründete rechtspopulistische Partei Shega.
Es findet das zusammen, was zusammengehört, und ich bin sehr, sehr stolz, heute Teil einer solch wirklich stolzen und würdevollen Allianz sein zu dürfen.
So Wilimski. Es gäbe weitere Interessenten. Einzig die AfD aus Deutschland, die vor der Europawahl aus der rechtsnationalistischen Fraktion ID, deren Mitglieder nun teilweise bei den Patrioten sind, bleibt außen vor.
In einer Gruppe ist es halt so, dass alle möglichen Interessenslagen hier in einen Einklang zu bringen sind, und dafür gab es aktuell keinen Konsens.
Der Vorsitzende der deutschen SPD-Abgeordneten René Repasi sieht in dem neuen Bündnis vor allem eine Schwächung von Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni. Ihre Partei gehört der rechtskonservativen EKR-Fraktion an, die wegen des neuen rechten Bündnisses nun nicht mehr drittstärkste Kraft ist. Kritik kam auch von den Grünen. Die neue Allianz aus Putin freundlichen und rechtsextremen Kräften im Europäischen Parlament sei ein Geschenk an Moskau, so deren Fraktionschefin im Europäischen Parlament Thierry Reintke. Sie ziele darauf ab, die europäische Demokratie zu destabilisieren.
Moritz Küpper über die neue rechte Fraktion, die sich da gerade im Europaparlament formiert. 18.26 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend. Seit dem TV-Duell gegen Donald Trump wird US-Präsident Joe Biden massiv kritisiert. Seine Eignung als Präsidentschaftsbewerber wird in Frage gestellt, inzwischen auch aus den eigenen Reihen. Doch Biden hält an seiner Kandidatur fest. Das hat er jetzt auch in einem Brief angekündigt, adressiert an seine Parteikollegen im Kongress. Doris Simon.
In seinem Brief an die demokratischen Kongressmitglieder lässt der US-Präsident keinen Zweifel daran, dass er an seiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit festhält. In einer überraschenden Zuschaltung in die Morgensendung von MSNBC sagte Biden kurz darauf:
I am not going anywhere.
Der Brief an die Parteifreunde und der TV-Auftritt sind Teil von Joe Bidens Offensive gegen die Rücktrittsforderungen. Letzte Woche hatte er noch erklärt, er brauche mehr Schlaf, Termine nach 20 Uhr würden gestrichen. Nun dreht Biden auf. Seit Freitag Wahlkampfauftritte in Wisconsin und Pennsylvania, jetzt der NATO-Gipfel, Treffen mit Gewerkschaftsführern und weitere Auftritte in drei wahlentscheidenden Swing States. In seinem Brief begründet Biden sein Festhalten an der Kandidatur mit seinem guten politischen Instinkt. Er würde nicht antreten, wenn er nicht überzeugt wäre, Donald Trump zu schlagen.
I wouldn't be running if I didn't absolutely believe.
Tatsächlich hält eine Mehrheit der demokratischen Wähler Biden für nicht fit genug, um weitere vier Jahre lang das Land zu regieren. Doch der US-Präsident nimmt vor allem den Zuspruch von Wählerinnen und Wählern wahr, insbesondere aus der afroamerikanischen Community. Die amerikanische Öffentlichkeit werde sich nicht von ihm abwenden, sagte er im Interview.
The average voter out there still wanted Joe Biden.
Die Parteifreunde, die schon über seine Nachfolge berieten, erinnerte Biden daran, dass sie die Vorwahlen überragend gewonnen habe. Sei dieser demokratische Prozess nun nichts mehr wert? Zählten die Stimmen der Vorwähler nicht? Biden forderte alle, die nach seinem Rücktritt riefen, auf, beim Parteitag der Demokraten gegen ihn anzutreten. Bidens innerparteiliche Offensive verzeichnet bereits einen ersten Erfolg. Der einflussreiche Senator Mark Warner hat ein letzte Woche ins Auge gefasstes Krisengespräch mit anderen Senatoren abgesagt.
Informationen waren das aus Washington von Doris Simon. 80 Stunden haben die Ampelchefs nach Lösungen gesucht. Seit Freitag steht die Grundsatzeinigung für den Haushalt 2025. Das heißt aber nicht, dass die Debatten damit beendet werden. Statt einer politischen Sommerpause gibt es Diskussionen über Korrekturen und viele offene Fragen, wie Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio berichtet.
Wo wird im Haushalt nun wie viel gespart? Welche konkreten Auswirkungen ergeben einzelne Maßnahmen und wie sollen diese im Speziellen ausbuchstabiert werden? Es sind viele Fragen, die nach der Haushaltseinigung vom Freitag weiterhin offen bleiben. Regierungssprecher Steffen Hebestreit warb heute in Berlin um Geduld. Es sei ja erstmal nur eine politische Einigung, die jetzt bis zur nächsten Woche zur Kabinettssitzung ausgearbeitet werden müsse.
Viele Details werden jetzt in die Einzelpläne übertragen bzw. in den mehr als 3000 Seiten umfassenden Haushaltsentwurf. Deshalb gibt es gewisse präzise Informationsnachfragen, die wir noch nicht beantworten können.
Und davon gibt es ehrlicherweise einige. Gefragt, welche finanziellen Spielräume sich etwa beim Bürgergeld durch die Verabredungen ergeben würden, musste der Sprecher des Arbeitsministeriums eingestehen,
dass wir die Konkretisierung der Pläne abwarten müssen und ich dazu noch nicht auskunftsfähig bin.
Die Ampelkoalition spricht davon, Arbeitsanreize für Menschen im Bürgergeldbezug zu setzen oder anders gesagt, den Druck zu erhöhen. Werden zumutbare Arbeitsangebote nicht angenommen, droht die Kürzung von Bezügen. Künftig sollen bis zu 3 Stunden Arbeitsweg als zumutbar gelten. Die Idee dahinter, wenn mehr Menschen in Arbeit sind, wird Bürgergeld eingespart und der Staat steigert seine Einnahmen aus der Lohnsteuer. Wirtschaftsminister Robert Habeck unterstrich heute, dass er diese Einigung für ausgewogen hält. Er ist der Überzeugung, es ist richtig,
dass man diejenigen, die aktiv eine zumutbare Arbeit nicht annehmen, härter sanktioniert.
SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert warnte jedoch, insbesondere bezogen auf die Länge des Arbeitsweges, vor allzu großen Erwartungen.
Man braucht sich aber nicht erhoffen, dass deswegen jetzt 200.000 Menschen mehr in Arbeit kommen würden. Die Annahme, da säßen hunderttausende faule Leute im Bürgergeld, die alles dafür tun, um nur nicht arbeiten gehen zu müssen, die ist fachlich einfach nicht richtig.
Tatsächlich ist ein großer Teil der Menschen im Bürgergeldbezug noch in Schule oder Ausbildung aufgrund von gesundheitlichen Gründen nicht arbeitsfähig oder Menschen stocken ihr zu niedriges Gehalt durch staatliche Bezüge auf. Auch wenn viele Details noch unklar bleiben, aus Sicht der FDP ist das Wichtigste geklärt, wie Generalsekretär Bijan Jesarei im Fernsehsender NTV mitteilte.
Das Allerwichtigste ist, die Schuldenbremse wird an der Stelle eingehalten.
Während der laufenden Verhandlungen hatten insbesondere Grüne und SPD immer wieder zu erwirken versucht, für die Unterstützung der Ukraine die Möglichkeit einer notlagenbedingten Ausnahme von der Schuldenbremse zu nutzen. Dies wird jedoch nicht passieren. Folglich wird aber auch der Etat des Verteidigungsministeriums nicht wie von Minister Boris Pistorius gewünscht, deutlich anwachsen. Der SPD-Mann machte heute bei einem Besuch einer NATO-Übung im kanadischen Fairbanks keinen Hehl aus seiner Enttäuschung.
Ich habe deutlich weniger bekommen, als ich angemeldet habe. Das ist ärgerlich für mich, weil ich bestimmte Dinge dann nicht in der Geschwindigkeit anstoßen kann, wie es Zeitenwende und Bedrohungslage erforderlich machen.
Dies kritisiert etwa auch die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. CDU-Haushaltspolitiker Matthias Middelberg machte am Morgen im Deutschlandfunk außerdem deutlich, dass er den Rechnungen der Ampelkoalition insgesamt misstraut.
Und dann muss man sehen, dass das Haushaltsloch bei weitem noch nicht gestopft ist. Der Finanzminister selber hat zugegeben, es gibt noch eine Lücke von 16 Milliarden. 16 Milliarden ist ein erheblicher Betrag, der noch offen ist.
So der CDU-Haushaltsexperte.
Und so berichtet es Ann-Kathrin Büsker aus Berlin. Öffentlicher Nahverkehr leicht gemacht, das verspricht das Deutschland-Ticket. Allerdings streiten Bund und Länder jetzt einmal mehr über die Kosten. Dazu haben sich die Verkehrsministerinnen und Minister der Länder heute zu einer Sonderkonferenz zusammengeschaltet. Und jetzt deutet alles auf eine Preiserhöhung hin, allerdings erst ab dem nächsten Jahr. Kai Clement berichtet.
Die gute Nachricht lautet, der Preis für das Deutschlandticket bleibt dieses Jahr aller Voraussicht nach stabil bei den bekannten 49 Euro. Das hat NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer von den Grünen als Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz zum Abschluss einer Sonderschalte erklärt. Die Bundesregierung will demnach eine schon lange gegebene Zusage nun umsetzen. Ein Bundesgesetz muss geändert werden, um nicht genutzte Gelder aus dem vergangenen auf dieses Jahr übertragen zu können. Voraussichtlich kommende Woche wird sich das Bundeskabinett damit befassen, dann müssen auch noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Die schlechte Nachricht, kommendes Jahr dürfte das Ticket wohl teurer werden. Wie viel genau, da wollte Krischer sich noch nicht festlegen. Näheres könne man erst im Herbst sagen. Von Anfang an waren die 49 Euro als Einführungspreis bezeichnet worden. Viel Kritik der Länderverkehrsminister gab es laut Krischer bei einem weiteren Punkt. Der Bund will demnach nicht mehr, dass die Zuschüsse für das Deutschlandticket künftig auch für weitere Rabatte genutzt werden. So gibt es etwa in NRW ein Schülerticket für 29 Euro. Da kämpfe man noch für andere Lösungen, erklärte der NRW-Minister.
Das waren Informationen aus Düsseldorf von Kai Clement. Im vergangenen Jahr haben Ermittler mehr Fälle von sexuellem Missbrauch aufgedeckt, bei denen Kinder oder Jugendliche Opfer waren. Das geht aus einem Bericht des Bundeskriminalamts hervor, der heute vorgestellt wurde. Und doch bleibt das Dunkelfeld für die Polizei eine Herausforderung. Tobias Häuser berichtet.
Hinzuschauen und zu handeln, wann immer Gefahren für Kinder drohten, das sei eine zentrale Aufgabe des Staates, aber auch für jeden Einzelnen von uns, sagte Faeser heute in Wiesbaden. Insgesamt deckte die Polizei im vergangenen Jahr rund 18.500 Fälle sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen auf. Das ist ein Anstieg um knapp 8%. Jeden Tag werden in Deutschland 54 Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch, so das Lagebild des Bundeskriminalamtes. Viele der Opfer sind jünger als 6 Jahre. Und das sind nur die polizeilich bekannten Fälle. Die Dunkelziffer dürfte noch viel höher liegen. Die meisten Opfer kannten die Täter, weil es Familienangehörige sind, Freunde oder Bekannte.
Tobias Häuser berichtete. So, der Blick auf den Spielplan zeigt, morgen ist das erste Halbfinale bei der Fußball-Europameisterschaft. Spanien spielt gegen Frankreich. Jessica Sturmberg jetzt mit allem Wichtigen dazu.
Um 21 Uhr wird dieses Spiel Spanien gegen Frankreich in München angepfiffen. Der große Favorit, gegen den das deutsche Team ja knapp ausgeschieden ist, gegen den französischen Minimalisten. Ja, die Mannschaft, die es im gesamten Turnierverlauf noch nicht geschafft hat, aus der Spielsituation heraus ein Tor zu erzielen. Alle Treffer waren entweder Eigentore oder Elfmeter. Was uns da morgen Abend erwartet, dazu Jens-Jürgen Krieg mit einem Ausblick, der aber erstmal in der Vergangenheit beginnt.
Was im Jahr 1984 noch ein Finale war, Frankreichs Team um Michel Platini siegte damals mit 2:0 gegen die Selección, startet jetzt unter ganz anderen Vorzeichen. Spanien ist der Turnierfavorit. 5 Siege in 5 Spielen, 11:2 Tore. Dazu die Tiefe im Kader von De La Fuentes Furia Roja, die auch die Ausfälle der gelb- bzw. gelb-rot gesperrten Defensivspieler Nenormand und Carvajal auffangen durfte. Und die Grand Nation, die machte sich eher klein. Ohne das Elfmeterschießen gegen Portugal kamen die Minimalisten nur auf mickrige 3 Tore. 2 davon waren auch noch Eigentore. Und nur einen Treffer, einen Elfmeter von Mbappé, haben die Franzosen selbst erzielt. Im Moment stiehlt die Abwehr der hochkarätig besetzten Offensive noch die Show. Aber wenn Griezmann, Kolo Muani und Mbappé erwachen, dann kann dieses Halbfinale so groß wie ein Endspiel werden.
Das zweite Halbfinale dann am Mittwoch bestreiten England und die Niederlande ebenfalls ab 21 Uhr. Und ein Deutscher wird dann auch auf dem Feld sein, nämlich Schiedsrichter Felix Zweier, wie Dani Müllenborn berichtet.
Für Felix Zweier ist es bereits der 4. Einsatz bei der laufenden EM. Er trifft dabei auch auf Englands Jungstar und Ex-Dortmund-Profi Jude Bellingham, der vor 2,5 Jahren nach einer Bundesliga-Partie öffentlich Zweiers Verstrickung in den Manipulationsskandal um Robert Holzer ins Spiel brachte. Französische Nationalspieler äußerten sich vor ihrem Halbfinalspiel morgen gegen Spanien erleichtert über das Ergebnis der französischen Parlamentswahlen. In den vergangenen Wochen war der zunehmende Rechtsruck in Frankreich auch im EM-Quartier der Nationalmannschaft Dauerthema gewesen. Zahlreiche Spieler hatten die Franzosen aufgefordert, zur Wahl zu gehen.
Ja, und nicht nur das. Sie hatten die klare Botschaft dabei, wählt nicht den Rassemblement National. Hat das möglicherweise auch eine Rolle gespielt jetzt beim Wahlausgang? Dazu die Einschätzung von Albrecht Sonntag. Er ist Professor für Europastudien an der SSCA Managementschule im französischen Angers. Und er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Verhältnis von Sport und Politik.
Den Einfluss sollte man nicht übertreiben. Was man festhalten kann, ist, dass sich der Fußballverband hinter seiner Neutralität verschanzt hat, aber seinen jungen Bürgern im Team den Mund nicht verboten hat. Und das fand ich durchaus angemessen. Und dass die Fußballnationalmannschaft in Frankreich aufgrund ihres traditionell multikulturellen Charakters immer im Brennpunkt verschiedener Auffassungen des Französischseins steht, ist nachvollziehbar und hat eine lange Tradition.
Ja, Marine Le Pen hat heute Kylian Mbappé für seine Wahlaufrufe gegen den Rassemblement National kritisiert, unter anderem auch mit dem Argument, er vertrete nicht die Lebensrealität der Franzosen mit Migrationshintergrund. Auch dazu und der Frage der Politisierung der französischen Mannschaft in ihrem Land äußerte sich der Soziologe Albrecht Sonntag bei uns im Programm.
Natürlich wird eine Nationalmannschaft politisiert. Das halte ich für unvermeidlich. Das sind junge Leute, denen eine repräsentative Funktion zugeschrieben wird, die mit Nationalsymbolen überhäuft ins Stadion einlaufen, unter den Augen des Staatschefs. Also das ist natürlich eine Überhöhung. Ich denke, das wird sich sehr schnell widerlegen. Mit ihrer Aussage tritt Marine Le Pen in die Fußstapfen ihres Vaters, der 1996 bereits die Legitimität der Nationalmannschaft in Frage gestellt hat wegen der Präsenz ungläubiger Spieler, die angeblich aus dem Ausland importiert worden seien. So damals der Originalton. Wo Marine Le Pen tatsächlich einen Punkt hat, das ist, wenn sie darauf hinweist, dass junge Leute mit Millionengehältern tatsächlich nicht repräsentativ sind für die sozialen Realitäten in den Regionen, in denen der Rassemblement National nach wie vor sehr gut abschneidet.
Ja, das ganze Interview mit dem Soziologen Albrecht Sonntag ist zu finden in der Deutschlandfunk-App. Übrigens, Bundeskanzler Olaf Scholz hat Bundestrainer Julian Nagelsmann für dessen Äußerungen nach dem Viertelfinale aus bei der Fußball-EM gelobt. Nagelsmann hatte an ein besseres Miteinander im gesamten Land appelliert. Und kurz noch für alle Tennisfans, die Infos Wimbledon beim Achtelfinalmatch von Alexander Zverev gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz führt Zverev nach im Moment in Sätzen 2-1 und im vierten Satz führt er mit 3-2.
So, alles Aktuelle aus dem Sport kam von Jessica Sturmberg. Ich bin Sarah Zerback, bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier bei uns im Deutschlandfunk.